Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Woche endete in Österreich grauenhaft. In der Klinik Favoriten hat wohl eine Mutter ihr eigenes Baby vermutlich getötet und danach in einen Mistkübel entsorgt. Österreich ist geschockt. Die Mutter ist in Haft und alle sprechen davon, was ist eigentlich eine postnatale Psychose. Das ist ein Thema, über das wir reden wollen. Wir wollen aber auch die Frage stellen, was ist los in der Gesellschaft? Diese Woche ist auch ein 17-Jähriger oder jetzt inzwischen 18-Jähriger verurteilt worden, der zwei Obdachlose in Wien ermordet hat und einen dritten schwer verletzt. Das sind die schweren Themen. Das andere ist die Posse um den Fußballpräsident, der zurücktreten musste, weil er unbedingt eine Managerin installieren wollte. Da haben aber die Fußballstars gesagt, nein, nicht mit uns. Und dazu noch der mögliche Polit-Erdrutsch in der Steiermark. Die FPÖ liegt klar vorne. Die ÖVP unter dem regierenden Landeshauptmann könnte fürchterlich abstürzen. Was bedeutet das für den Bund? Und die Koalitionsverhandlungen in Wien über die Regierungsbildung, da sitzen an die 300 Leute drinnen. Schon recht stattlich für so ein kleines Land wie Österreich. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße im Studio Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenowitsch und Journalist Richard Schmidt.
Danke für die Einladung.
Sie sind ja in Wien Politiker und ist nicht ganz Ihr Fach, aber Klinikfavoriten, das, was mit der Frau passiert ist, beziehungsweise mit dem Baby, schockiert momentan alles. Haben Sie da Informationen, die für uns interessant wären?
Nein, also ich weiß das, was Sie jetzt auch wissen. Ich meine, es gibt ja kaum was Schlimmeres, was einen mehr schockt, was man nicht fassen kann, wie die eigene Mami ihr eigenes Baby, ja. Ich meine, dieses Trauma gibt es. Ich bin kein Psychologe, ich traue mir da wirklich ich weiß nicht, was da in einem Kopf vorgeht, dass sowas passiert, aber es muss Schlimmes sein, dass jemand so weit geht. Und ich kann nur sagen, dass ich fassungslos bin und hoffe, dass wir auch diese Krankheit bei den Frauen nach einer Geburt bald in den Griff bekommen und dass das nicht mehr so oft passiert, wie es jetzt in der Vergangenheit passiert ist.
Gut, es wird neue Fakten geben im Laufe des Wochenendes, aber Tatsache ist, es scheint so zu sein, dass es doch die Mutter gewesen ist, beziehungsweise der Umkreis um die Mutter. Und das Kind ist, wie gesagt, in einen Mistkübel entsorgt worden.
Herr Schmidt. Naja, erschütternd, der ganze Fall. Ich hoffe auch für die Zukunft, so wie Sie es auch gesagt haben, dass man da auch jetzt das soziale Umfeld durchleuchtet von dieser jungen Frau. Hat die die beste Unterstützung gehabt? Hat es im Spital auch eine Betreuung gegeben für derartige Fälle, dass man sich als momentan Verzweifelte, was ja da offenbar der Fall war, auch hinwenden kann, ja, dass es da Stellen gibt, die Ansprechpartner sind, wenn da eine plötzliche Überforderung eintritt mit einem kleinen Baby. Ich bin selbst jetzt gerade wieder Vater geworden mit 3 Monate alten Mädchen derzeit. Also das ist schon anspruchsvoll, ja. Also das ist schon eine Herausforderung und unglaublich herzig, ja. Aber natürlich, wenn das jetzt alles so stattfindet, Geburt, momentan weiß man nicht, wie man mit dem kleinen Kind umgehen kann. Die Frau, ich bin auch kein Psychologe, die natürlich kann da einiges mitspielen im sozialen Umfeld mit von dieser Patientin, die dort in dem Spital war in Wien. Aber ich würde mich freuen, wenn man das zum Anlass nimmt, diesen ganz traurigen, schrecklichen Fall, dass man sagt, gut, wir analysieren das jetzt. Es gibt ja einen Gesundheitsstadtrat in der Stadt Wien, der sagt, ich mache da jetzt eine Taskforce, wir wollen schauen, wie man das in Zukunft besser machen kann, dass es hier eine bessere, umfassende Betreuung gibt. Vielleicht war es eh optimale Betreuung und man hat trotzdem nichts machen können. Also ich maß mir da auch kein Urteil an. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass das wirklich ein Einzelfall bleibt und lange nicht mehr sowas wieder vorkommt.
Ja, Gewalt in der Familie, aber auch Gewalt als Ausweg aus der eigenen Psychose. Wir haben diese Woche auch einen Fall vor Gericht erlebt, da hat ein 17-Jähriger Obdachlose ermordet. Er hat gesagt, er musste das tun, weil er diesen Drang verspürt hat. Der inzwischen 18-Jährige ist zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Es gab 2 tote Obdachlose. Eine Frau ist schwerst verletzt worden, hat überlebt. Ja, 12 Jahre Haft für den 18-jährigen Herr Senovic, ist das eine gerechte Strafe?
Ich wollte nur sagen, ich habe diesen Fall, mein Sohn ist 19 und auch mit seinen Freunden diskutiert, die dieser Fall sehr mitgenommen hat. Also die jungen Menschen kriegen das sehr, sehr wohl mit, die mir dann auch ein paar Hintergründe gesagt haben. Also der dann bekannt gegeben hat, er hatte schon in der Volksschule Mordfantasien und wollte schon umbringen. Also ich kann nur mal sagen, das sind auch wir als Gesellschaft gefordert. Wir haben sicher viel zu wenig psychologisch geschultes Personal schon in den Volksschulen. Ja? Und scheinbar ist es notwendig, da viel früher hinzuschauen und viel früher diese Fälle rauszufiltern und zu unterstützen. Wenn der in der Volksschule schon Mordfantasien und überlegt hat, wie er seinen Mitschüler umbringen kann, und dann rennt da gehörig was schief in den Gehirn. Aber ich glaube, dass man das System, das Schulsystem, das Kindergartensystem, das früher hätte erkennen müssen, dass da was nicht stimmt und dass man da eingreifen hätte.
Naja, was ja auch auffällt, ist ja, dass halt hier sehr viele Gewaltvideos auf TikTok und ähnliche Plattformen existieren. Also, dass das jetzt nichts mehr Außergewöhnliches ist, sondern der Jugendliche eine ganze Generation damit aufwächst, dass man das ständig immer sieht. Auch ablehnt, ja. Aber man sieht es trotzdem dauernd. Und ich finde halt eine Exekutive, die einen ganzen Apparat in Bewegung setzen kann, wenn man einen Wirtschaftsminister Schwachkopf nennt, dann kann man ja wohl auch eine Exekutive in Bewegung setzen, die diese Gewaltvideos, auch die Hersteller verfolgt, bis eben, ob die nach Pakistan geht oder sonst irgendwo oder nach Simmering, ist mir völlig egal, aber auch diese Hersteller dann mit knallharten Strafen ja, exekutiert und sagt, so geht's nicht, das wollen wir einfach nicht im Web haben. Punkt. Also beim einen, beim Schwachkopf, da kommt die ganze Staatsgewalt, ja, weil der Herr Minister das nicht seelisch aushält, dass ein Wähler als Schwachkopf bezeichnet. Und bei diesen Gewaltvideos, die gibt es massenweise im Web. Ja. Man wird damit konfrontiert, auch auf Twitter sei es manchmal reingespült oder man kriegt es auf Facebook reingespült. Also überall kriegt man das reingespült, diese Videos. Und natürlich findet da auch bei manchen dann eine Verrohung statt oder die charakterlich nicht so gefestigt sind, dass die glauben, es ist ganz normal. Ja, so.
Wir können sich, glaube ich, alle noch erinnern, wie diese IS-Zeit begonnen hat und diese Gewaltvideo, wo man dann gesehen hat, Kopf ab und so. Na, weiter. Wahnsinn. Aber es kommt jetzt noch ein Aspekt, noch erschwerend dazu. Wir haben das in der Kinderpornografie schon ganz schön, diese ganze KI-Geschichte, wo jetzt auf einmal diese Videos über künstliche Intelligenz gemacht werden und dann quasi noch leichter verbreitbar sind und wo es das Strafrecht jetzt auf einmal nicht mehr so greifen kann, weil das ist ja eigentlich ein KI-generiertes Video. Also wir müssen da als Gesellschaft wirklich stärker hinschauen und da die Anfänge abdrehen und versuchen, vor allem unsere Kinder und Jugendlichen davor zu schützen, die natürlich noch nicht so gefestigt sind und mit dem nicht umgehen können, wie vielleicht ein erwachsener Mensch. Und da sind wir gefordert, nicht nur Exekutive, sondern natürlich als Gesellschaft und dass wir da wirklich rasch was tun und sich dem Thema stellen, dass das auf uns zukommt, ein großes Problem auf uns zukommt. Das müssen wir angehen, gibt es überhaupt keine Diskussion.
Ja. Ein wichtiges Thema für die künftige Regierung, aber wie es ausschaut bei den Koalitionsverhandlungen, dazu kommen wir erst später. Jetzt wollen wir auch darüber sprechen, was die Österreicher diese Woche wirklich amüsiert hat, wo man geglaubt hat, das gibt's doch gar nicht. Und vor allem, sowas kann nicht sein. Die Bosse um den Präsidenten des österreichischen Fußballbundes. Auf der einen Seite haben wir ein Fußballteam, das spielt wirklich genialen Fußball, wenngleich das Match gegen Slowenien nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Wir haben einen Teamchef, der ist eine echte Führungsfigur, der Ralf Rangnick. Wir haben super Spieler. Und dann haben wir einen Präsidenten, das ist der Klaus Mitterdorfer.
Wir hatten einen Präsidenten.
Ja. Wir hatten einen Präsidenten, ja, ein Kärntner, ein sehr ehrgeiziger Mann, der wollte unbedingt eine Managerin, und zwar Silvia Kauper-Götzl, die zuvor bei den ÖBB gewesen ist, im ÖFB installieren. Ja, er ist gescheitert, er musste dann zurücktreten. Ja.
Muss ich generell was sagen zum Fußball? Also ich bin sehr im Fußball, ich bin auch unser Sportsprecher und bin seit 20 Jahre im Wiener Fußballverband sehr aktiv, bei einer Regionalligamannschaft, im Präsidium, aber auch bei Rapid im Beirat. Und was ich sagen kann, dass ich natürlich die Emotionen am Fußballplatz erlebe, aber oft noch größere Emotionen bei den Funktionären und Funktionärinnen erlebe. Ja. So, wir hatten diese Geschichte, können Sie sich sicher noch erinnern, um den FIFA-Präsident, wie die spanische Weltmeisterin da geküsst hat, mit Zungenkuss gegeben hat und da zurücktreten musste. Also der Umgang dieser Herren mit Frauenfußball generell, mit Frauen, ist noch, sagen wir mal so, ausbaufähig, ja, um das so zu sagen. Und scheinbar ist im Fußball, ist der Fußball, die viele Fußballfunktionäre noch nicht im Jahr 2024 angekommen. Ja? Weil es wäre sympathisch gewesen, auch einmal eine Frau da, als sie wäre nicht Präsidentin geworden, sondern sie wäre, glaube ich, Geschäftsführerin geworden.
Ja.
Und dass da ältere Herren gibt, für die das die größte Katastrophe ist, ist schon ein bisschen komisch in dem Jahr.
Es waren aber nicht die älteren
naja, aber
die,
wenn man,
die Katastrophe da, waren, sondern es waren so Spieler wie David Alaba.
Aber im Endeffekt sind es die Verbandspräsidenten, die Landesverbandspräsidenten, ja. Und es sind lauter ältere Herren, können Sie mal glauben, es sind lauter ältere Herren, die dann quasi den ÖFB bestimmen, auch den Präsidenten. Und ich habe manchmal den Eindruck, die sind halt noch sehr auf 1970, 1980. Und das wäre höchst an der Zeit, dass sich in diesem Funktionärswesen was tut. Weil der Frauenfußball ist zum Beispiel die schnellstwachsende Sportart überhaupt, muss man sich vorstellen. Die Barcelona-Frauen, die füllen das ganze Nou Camp-Stadion mittlerweile mit 80.000 Zuschauerinnen. Und da ist es an der Zeit, dass die einmal ein bisschen nachziehen. Und vielleicht eine neue Generation jetzt, auch beim ÖFB, ans Ruder kommt. Vielleicht ist das der Anlass, dass man da auch an Generationenwechsel jetzt einmal anspricht und anstartet.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Momentan tagen ja die Gremien innerhalb des Fußballbundes, aber die Bosse hat natürlich alle wirklich amüsiert.
Ja, ich bin ja reiner Konsument, ich bin ja nicht so ein Insider wie Hans. Also wir müssen da schon einmal sagen, was mir so ein bisschen fehlt beim ÖFB, ist, dass auch der Präsident eine Medienfigur ist, ja, ein Medienplayer ist, der auch wirklich in der Öffentlichkeit gut auftritt. Mir fällt der Alexander Brabetz natürlich auf Anhieb ein. Der kann das, der könnte sein, der hat einen Background vom ORF, der hat eine mittlerweile jahrelange Schulung, jahrzehntelang will ich ihm nicht nachsagen, dann fühlt er sich gleich alt, aber jahrelange Schulung als Medienprofi, und das brauchst du schon, wenn du so eine Institution vertrittst, dann musst du schon ein bisschen überlegen, wie deine Außenwirkung ist. Und da würde ich mich auch freuen, wenn die ganzen Funktionäre, die da im Hintergrund vielleicht ihre Fäden ziehen, auch einmal daran denken, dass sie das, ja, ihre Institution auch außen verkaufen müssen, um wieder die Leute ins Stadion zu bringen, um das wieder familienfreundlich zu gestalten, dass das auch wirklich gut bei den Leuten ankommt. Ein Team allein, super, freue ich mich, ja, wenn die gewinnen und wenn sie einen tollen Trainer haben und super Spieler, aber ich würde ganz gern mit meinen Kindern wieder ins Stadion gehen, ohne dass der Pyros durch die Gegend fliegen, ohne dass man befürchten muss, dass es Gewalt gibt. Und das würde ich mir vom nächsten Fußballpräsident wünschen.
Es stimmt auf jeden Fall. Dabei sind die Grundvoraussetzungen, wie gesagt, ja super. Also wir haben ja fast jetzt wir haben jetzt gegen Slowenien unentschieden gespielt. Übrigens spielen wir jetzt gegen Serbien die Qualifikation. Auch ein sehr interessantes Match. Wir haben ideale Voraussetzungen eigentlich im ÖFB. Also wir kommen jetzt in der Seestadt Aspern, ein komplett neues Zentrum, um 80 Millionen mit Fußballplätzen, Hotels und wo sie das Nationalteam und alles rundherum, auch die Seminare und die Ausbildungsstätte, wirklich positiv ist. Also alles sehr modern. Ich glaube auch, es braucht ein paar Persönlichkeiten, charismatische. Wir hatten einmal einen Sekanina und wir hatten einmal
Epo Mauhart
und solche Leute. Natürlich ist es wichtig, als Präsident auch in der Öffentlichkeit zu stehen, Gelder aufzustellen, Sponsoren zu lukrieren. Dazu braucht man natürlich ein bisschen charismatische Menschen, die natürlich auch nach außen drängen, stimmt. Aber man braucht auch im Hintergrund die Mannschaft, die das dann umsetzt. Und in dieser Zusammenarbeit, das hat in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert. Die haben sich gegenseitig bekämpft, Geschäftsführer gegeneinander und. Also da muss man jetzt wirklich mal sagen, Schluss damit. Macht es einen Neuanfang. Macht es gescheiter wie bisher.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Entscheidungen und Sitzungen, wie gesagt, finden gerade statt. Mehr und vor allem mehr aus der Innenpolitik in Österreich nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was der Stand bei den Verbrechen der Woche ist. Eine Mutter hat ihr Baby entführt und in einem Mistkübel entsorgt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ganz Österreich ist geschockt. Das war ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Und das andere, das amüsante Thema, war die Posse um den ÖFB-Fußballpräsidenten Klaus Mitterdorfer, der dann am Ende doch überraschend zurücktreten musste. Jetzt schauen wir in die Steiermark. Da könnte es am Sonntag einen absoluten Erdrutsch-Sieg geben. Mario Kunasek und die FPÖ liegen klar vorne in den Umfragen, aber wie gesagt, es gibt auch in der österreichischen Innenpolitik immer wieder Überraschungen. Man muss noch ein wenig zurückhaltend sein. Die Frage ist aber, wie würde sich ein wirklicher Erdrutsch der Freiheitlichen in der Steiermark auf den Bund ausüben? Naja. Was sagen Sie?
Also der noch Landeshauptmann Drechsler kann sich einmal bei der ÖVP-Spitze in Wien einmal bedanken. Das ist ja eine Katastrophe für den seinen Wahlkampf, was derzeit in Wien sich abspielt. Das kann doch niemand gut finden von der ÖVP-Stammwählerschaft in der Steiermark, die ja doch sehr traditionell konservativ gestrickt ist, dass man hier mit einem Team Pabler, wo eine Natascha Strobel oder ein Robert Miesig, das sind ultralinke Persönlichkeiten, im Hintergrund stehen, dass man mit denen zusammenarbeiten will. Also da glaube ich schon, wenn es da jetzt eine Niederlage setzen wird, wir wissen es natürlich nicht, weil ich traue auch nicht allen Umfragen, die man so präsentiert bekommt. Also wir sehen es dann am Sonntagnachmittag. Aber wenn es dann so ist, dann muss es ja auch irgendwann einmal Folgen geben am Montag bei der ÖVP-Spitze in Wien. Man kann nicht ein Wahlergebnis nach dem anderen desaströs abliefern und sagen, na macht nichts, wir machen trotzdem weiter. Wir ignorieren das alles. Wir setzen uns wieder mit dem Andreas Babler und mit der Beate Meinl-Reisinger wieder zusammen und tun so, wie wann nichts gewesen wäre, machen die Augen zu. Und irgendwann kommt die Abrechnung, ob wir 2 Jahre dann diese Koalition überleben werden oder erleben werden oder 5 Jahre, das wissen wir alle nicht. Aber dann ist halt dann die ÖVP nur mal bei 15% oder 10%, weil die Leute vergessen das nicht. Das ist ja auch, Entschuldigung, das muss ich noch kurz zusagen, der große Fehler, das noch immer gedacht wird, die Menschen in Österreich haben vergessen, was während der Corona-Zeit alles passiert ist. Ja? Das glauben sie ja. Wir haben ja die Ergebnisse von der Niederösterreich-Wahl, von der Salzburg-Wahl, haben wir ja alle gesehen. Die Menschen vergessen nicht so schnell.
Ja, trotzdem, man kann nicht alle Themen aus der Vergangenheit so rüberretten, damit es die Zukunft mehr oder weniger vermauert. Man kann nicht nur gegen etwas sein, man muss auch für eine Zukunft wählen.
Ja, oder? Aber dafür sind ja auch Wahlen da, dass man diejenigen, mit denen man unzufrieden ist, abwählt. Ja? Also ich meine, bei der Wahl darf es keine Abrechnung geben. Natürlich muss es Abrechnung geben. Ja, warum? Bei den Grünen natürlich auch. Wenn die Leonore Gewessler uns eine CO2-Steuer beschert, die alles bis zum Supermarkt verteuert, naja, dann wird es halt einmal eine Abrechnung bei der Wahl geben. Und die hat stattgefunden. Und bei der nächsten Wahl wieder und wieder. Solange eben diese unangenehmen Situationen für uns bestehen, dass die Teuerung uns drückt, dass unser Wohlstand sinkt, dass unsere Wirtschaft darunter leidet, solange wird gewählt, bis es eine andere Situation gibt.
Ja, abgestraft. Und damit sind wir aber schon beim Bund. Wir wollen vorher noch über die Steiermark reden. Aber trotzdem eine Frage zum Bund und zu den Grünen, weil ich ja einen Grünen-Politiker neben mir sitzen habe. Werner Kogler hat ja angekündigt, dass es einen Führungswechsel bei den Grünen geben wird im kommenden Jahr. Und zwar mindestens 3 Kandidatinnen und Kandidaten soll es geben. Leonore Gewessler und Alma Zadic, die beiden Ministerinnen, und den oberösterreichischen Landesrat Stefan Kaineder. Sigi Maurer, die wahrscheinlich die streitbarste Person in der jetzigen noch Koalition, findet da eigentlich nicht statt. Warum eigentlich?
Vielleicht wüsste es gar nicht. Ich nehme an, also das letzte Mal mit ihr gesprochen habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass sie auf diese Position hindrängt. Was war jetzt die Frage? Ja, das hat er gesagt. Ja, es wird nächstes Jahr, wir haben einen Bundeskongress. Er hat klipp und klar gesagt, dass er nicht mehr bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidat zur Verfügung steht. Er hat klipp und klar gesagt, dass er nicht mehr sich der Wiederwahl stellen wird. Und wir werden als Partei jemanden neuen finden. Es sind diese drei Personen, die einer der drei wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit neue Sprecherin der Grünen sein. Und das hängt jetzt noch von ein paar Faktoren ab, wer es dann wirklich ist, wer will es, was sind die Themen, wer deckt was ab. Ja,
und wobei das mit der Siegemauer, das glaube ich dir nicht. Ja.
Also, dass sie das dass nicht sie will, oder?
Nichts werden will bei den Grünen, das halte ich für
was heißt,
werden?
Sie ist Clubobfrau, das ist ja...
Naja, aber man will ja dann doch noch vielleicht ganz an die Spitze. Also jetzt wieder die Bilder vom Bundesparteitag der deutschen Grünen, wo man in der ersten Reihe fußfrei sitzt, neben Annalena Baerbock. Ja, und dann natürlich auch...
Ich meine, wir wollten jetzt über Steiermark reden, aber um ein Wort zu den Grünen zu sagen, ja. Ist... Sorry, oder ja, über Steiermark? Okay, natürlich, wenn die wirtschaftliche Lage generell schwer ist und schwierig ist und wenn die Menschen, und das haben sie derzeit nicht nur in Österreich, weltweit bis hin nach Amerika, das Gefühl, dass ihre Zukunft schlechter ausschauen wird wie die Gegenwart, ja, weil wirtschaftliche Engpässe, Arbeitsplätze, dann sind natürlich Parteien wie die Grünen, die ein Thema abdecken, das, was im Ranking jetzt immer weiter zurückkommt. Ich glaube, was ich heute gesehen habe, Klima ist jetzt auf Nummer 10 bei den Österreichern in ihrer Wertigkeit, nicht mehr so interessant. Ist so. Ja, weil da sagt man, weil lieber den, der mal vielleicht Arbeitsplätze verspricht oder der Industriepolitik macht oder weil man das halt jetzt wichtiger ist, mein Arbeitsplatz oder und Klima nicht so wichtig. Jetzt können wir natürlich als Grüne sagen, okay, was tun wir? Machen wir jetzt auch und sagen wir, schaffen jetzt auch Arbeitsplätze für die Industrie. Oder sagen wir, wir finden, dass es trotzdem wichtig ist, dass es jemanden gibt, der eben genau auf das schaut, wo sonst keiner hinschaut. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man dranbleibt. Ich kann nur ein Beispiel sagen, in Europa, zum Beispiel Spanien, die waren uns ein paar Jahre voraus, hatten die Wirtschaftskrise schon voraus. Dort ist immer gegangen, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, wir brauchen kein Klima. Und das mit dem Wasserknappheit, ihr kennt es alle, in Südspanien und Versiegelung und. Valencia, da schaden wir jetzt 30 Milliarden Euro, das Hochwasser. Ich weiß nicht, 400 Tote. 30 Milliarden Euro. Damals hat man gesagt, es ist wichtig, Industrieplätze zu schaffen und zu versiegeln. Und auf Klima hat man verzichtet. Ich glaube, dass das falsch ist. Und ich bin froh, dass es jemanden gibt, der bei dem Thema dranbleibt. Auch wenn vielleicht jetzt Menschen die Partei deshalb nicht so wählen, weil sie auch an das Thema wichtig sind. Aber deswegen, dass wir jetzt deswegen uns verraten und sagen, wir machen das jetzt so wie die anderen und schielen auf, finde ich falsch. Und ich finde das Thema nach wie vor wichtig.
Meine persönliche Meinung.
Dazu ja, also, was sagen? Ja, weil gerne.
Erstens muss man mal sagen, bei Valencia wissen wir noch nicht wirklich genau, was für Ursachen waren, ob es der Klimawandel alleine war oder eine
Fehlplanung. Aber 1 Grad wärmer hast, 6 Grad mehr Wasser in der Luft hast mehr.
Also, ja, also sagen wir wissen auch nicht, was für Staudämme da abgerissen worden sind. Also da gibt es mittlerweile durchaus fundierte Ermittlungen dazu, dass da einige Fehlplanungen passiert sind. Das alles auf den Klimawandel zu schieben, ist ja durchaus im Interesse einer Partei, muss aber nicht so sein. Ja. Punkt 2. Uns ist doch eher mehr erzählt worden, jetzt jahrelang, dass die grüne Politik Arbeitsplätze schafft. Ja, wo sind denn diese Arbeitsplätze? Wo sind diese Arbeitsplätze? Da müssten wir doch alle jubeln, schon, weil wir so viele Arbeitsplätze haben durch diese grüne, tolle Politik, weil die Leonore Gewessel sich bei fast jeder zweiten Rede, die sie irgendwo gehalten hat, hingestellt hat und gesagt, die Solarenergie, die schafft Arbeitsplätze, die Windkraft schafft Arbeitsplätze, alle schafft Arbeitsplätze. Wir haben eine Krise, eine gewaltige Wirtschaftskrise. Da hätten wir ja doch einen Aufschwung haben müssen nach diesen 5 Jahren Grünregierung. Und was noch dazu kommt, jetzt das Prolongieren, das haben wir jetzt wieder in der Steiermark, ja, das stimmt schon, dass die Leute zuerst den wählen, der für einen Job sucht, sorgt, den zweiten, der für eine Eindämmung der Migration sorgt, so wie der Mario Kunasek das dauernd sagt. Also das sind ja die großen Probleme. Wenn ich nicht mehr sicher bin auf der Straße, dann nutzt mir das schönste Klimaprogramm nichts. Wenn ich in der Steiermark Gefahr laufe, dass ich von einem, der vielleicht noch nicht ganz so ein Österreicher ist, niedergestochen werde, da habe ich nichts vom Klima und vom Klimawandel und von all den schönen Reden.
Ja, das ist natürlich die komplett andere Sicht.
Nein, ist gar nicht so komplett anders. Was er gesagt hat, stimmt ja. Wenn ich das Gefühl habe, es geht mir wirtschaftlich schlecht, dann wähle ich genau die mir scheinbar, denen ich zutraue, dass sie mir Arbeitsplätze schaffen.
Auch nicht nur wirtschaftlich schlecht, sondern auch sicherheitspolitisch.
Ja, und sicherheitspolitisch. Und sag bitte die sagt nicht noch mehr Ausländer ins Land, sondern die sagen, wir bauen da eine Mauer. Dann wähle ich die, dass die Mehrheit macht das so. Ist so. Ist in ganz Europa so und ist in Amerika auch so. Übrigens, natürlich, es gibt eine Branche, die wirklich boomt, von den Arbeitsplätzen, alle anderen verlieren. Und das ist neben Tourismus sind das natürlich genau die nachhaltigen Jobs, die geschaffen worden sind in der Solarenergie, in der Photovoltaikindustrie, in der Windindustrie, in der Transformation, wo der neue so auf Elektromobilität, da entstehen wirklich gerade neue Jobs. Nur es nutzt ja nichts, wenn man damit nicht durchdringt, weil natürlich die Industrie sagt, nein, 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 wir wollen weniger Steuern zahlen. So, vor dieser Ausgangslage stehen wir, so ist es, ob mir das gefällt oder nicht, so ist es. Und die Wahl, die eine Partei hat, die halt ein USP in diesem Bereich hat, ist, dass man sagt, wir lassen uns ein USP weg und sagen jetzt, was? Wir machen auch jetzt, sind jetzt für Mauern um Dingsbums, um vielleicht Stimmen zu kriegen. Ich glaube, ja, dass das falsch wäre.
Jetzt hätten und die Grünen meine Sympathien zum Beispiel, ja, wenn sie sowohl als auch. Ja, also wenn sie
das, da bin ich, für, da bin ich bei euch. Bin für, ich bei Ihnen. Also für ich glaube auch, dass man die Grünen lauter erzählen müssen, dass sie ja für andere Problemfelder Lösungen haben, aber sie werden halt zu wenig gehört. Und die Frage ist, ob sie eine Relevanz in diesem Thema kriegen. Natürlich, ich bin grüne Wirtschaft, ich bin in der Wirtschaft, ich seit 20 Jahren trommel ich, dass Ökonomie und Ökologie zusammengehört und dass das kein Widerspruch ist und dass da eben, dass man da Geld verdienen kann, dass man da neue Jobs schaffen kann und. Aber ich muss das scheinbar lauter trommeln und ich werde es in Zukunft lauter trommeln.
Ja, doch zurück in die Steiermark. Die Frage ist, was würde ein wirklich ein Erdrutsch der FPÖ für die Verhandlungen im Bund bedeuten und vor allem die Führungskräfte innerhalb der ÖVP zum Beispiel. Und wenn man die Rede vom Herbert Kickl, der übrigens der einzige Parteichef gewesen ist, der in die Steiermark gefahren ist, um
aus
eine
Gründen,
Rede zu halten,
ne?
Eine wirklich brutale Rede gehalten hat. Er hat über die Koalitionsgruppen und den Bundespräsidenten schimpfte er die Zwerge in Wien. Welche Auswirkungen hätte ein derartiger Erdrutsch eigentlich für die Bundespartei?
Ich habe heute wieder viele Gespräche geführt, auch mit Politikern der ÖVP, und da brodelt schon gewaltig. Ja. Also da hat man schon das Gefühl, diese Koalitionsgespräche, die da jetzt stattfinden werden, die stehen auf dünnen Beinen. Also da hat man nicht mehr das Gefühl, dass da die gesamte Partei dahinter steht, was da verhandelt wird, mit wem da verhandelt wird. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn jetzt da ein Desaster dann stattfindet am Sonntag, dann ist auch das ein Problem für Karl Nehammer, den Noch-Kanzler oder Wiederkanzler, weil er natürlich, ja, diese Kräfte, die in der ÖVP, wir kennen das aus der Vergangenheit, eine gewisse Eigendynamik dann entwickeln, wenn der erste Landeshauptmann einmal dann auftritt und sagt, naja, er hätte ganz gerne eine Neuaufstellung der Partei, dann geht es relativ rasch, dass wir dann eine persönliche Erklärung haben, zwei Tage später. Ne? Also das ist dann schon eine Eigendynamik, die dann stattfindet. Und die Frage ist nur, weil ich gefragt habe, wie es weitergeht. Die ÖVP müsste es schaffen, der FPÖ eine goldene Brücke zu machen, damit Herbert Kickl nicht das Gesicht verliert, wenn er nicht Kanzler wird. Dann wäre eine Koalition sofort möglich unter Führung einer ÖVP oder, wie es manche schon jetzt in der ÖVP sagen, unter zwei Vizekanzlern und einem neutralen Kanzler, der das genannt wird.
Herr Schmidt, jetzt waren Sie ein wenig zu schnell.
Ja, ja, also
das
bitte.
Müssen Sie mir jetzt noch einmal aufschlüsseln. Wie haben Sie das jetzt gemeint?
Ja. Es geht ja darum, dass Karl Nehammer Herbert Kickl ablehnt.
Ja. Ja,
das wissen wir jetzt. Ne? Das haben wir jetzt auf und
runter. Haben wir schon oft genug gehört.
Ja. Gut. Wenn jetzt aber in der ÖVP die Kräfte die Oberhand gewinnen, die mit der SPÖ nichts mehr zu tun haben wollen, was ich glaube, dass das noch durchaus stattfinden kann, da muss man irgendwie mit der FPÖ zusammenkommen, was denkbar schwierig ist. Ja? Und da muss man dem Herbert Kickl und der FPÖ irgendwas anbieten, weil Kanzler will man ja nicht abgeben als ÖVP, dass man trotzdem eine Koalition zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, das Schwierige.
Ja, gut, das ist aber eher eine Zukunftsmusik, die ja in
echte
Träume angesiedelt ist.
Wo sie ja, wo alle Dämme bei der ÖVP natürlich mittlerweile gefallen sind, ist, eine Koalition mit der FPÖ generell zu machen. Also wir wissen, überall dort, wo die ÖVP die Nummer 1 ist, innerhalb von 2 Sekunden in Vorarlberg, in Oberösterreich, wo auch immer, auch im Bund wäre es so gewesen, also ÖVP, FPÖ, da hätte ich
natürlich
mein ganzes Vermögen verwertet. Ja, nicht als Bundeskanzler.
Ja,
aber das hätten sofort gemacht. Aber was ich auch höre, ja, es stimmt, und wir sind ja am Montag nach der Wahl in der Steiermark, was da los ist. Ja. Erstens weiß ich jetzt schon, was sie am Sonntagabend alles sagen werden. Sie werden sagen, es ist ein Landesergebnis, es hat mit uns gar nichts zu tun und die Menschen haben im Land gewählt. Und, also diese Reden werden wir alle am Sonntag hören, ja, wahrscheinlich von mehreren Parteien, außer von einer, die das anders sagen wird, die wird sagen Bundespolitik. Aber es stimmt, ja, es werden die Stimmen schon lauter. Ich war am Anfang der Woche hat die Industriellenvereinigung eine Generalversammlung in Wien gehabt. Auch im Wirtschaftsbund höre ich immer mehr, die sagen, na ja, sollte man vielleicht doch mit der FPÖ auch als Vizekanzler, also auch als zweitstärkste Partei es machen. Und die Stimmen werden lauter und die sagen, wenn wir das Wirtschaftsministerium haben und die würden ja, und der Kickl macht ja das sehr, sehr geschickt. Ja, er spaltet ja genau rein, er kommuniziert ja immer quasi mit den Industriellen und mit dem Wirtschaftstreibenden und sagt, bei mir wird jetzt dann weniger Steuern sein, ich wäre industriefreundlich und, alles, was die hören wollen. Das heißt, der Druck wird größer auf Nehammer, am Sonntagabend noch größer, da bin ich mir hundertprozentig sicher und bin neugierig, wie lange das aushält oder ob er sich dem dagegen stemmen kann, ist einfach nicht leicht für ihn. Die Situation in der SPÖ kommt erschwerend dazu. Die Verhandlungen, die auch nicht leicht laufen. Also Hut ab, ich beneide mich jetzt nicht nächste Woche.
Naja, und was ich und Sie werden es auch wissen, Herr Wendl, über Jahrzehnte lang politische Berichterstattung, wie gelernt haben, es geht ja oft nur ums Persönliche dann. Ne? Geht ja auch ums persönliche Fortkommen, persönliche Eitelkeiten. Und darum meine ich, und das habe ich das in meiner vorherigen Wortmeldung gemeint, oft sehr schnell gehen kann, wenn dann die möglichen Aspekte so sind, dass eine ÖVP intern zur Überzeugung kommt, so wollen wir nicht mehr weitermachen, das kostet uns Kopf und Kragen und vor allem viel Geld.
Ja, wir werden sehen, ob das, was Herr Schmidt glaubt und vermutet, tatsächlich eintritt. Das Ergebnis der Steiermark-Wahl kennen wir noch nicht. Tatsache ist aber, dass Österreich und OE24TV umfassend von der Steiermark-Wahl berichten wird. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendl.
In einem Punkt sind sich alle einig. Die Ergebnisse der Steiermark-Wahl werden Auswirkungen auf die Bundesparteien haben. Wie stark das sein wird, das wird das Ergebnis in der Steiermark zeigen. Am Sonntag am Abend wissen wir mehr. Aber nicht nur in der Steiermark steht Spitz auf Knopf. In Wien wird verhandelt und zwar die Teams der drei Parteien. Ich habe hier eine Liste, die ja unglaublich ist eigentlich. Da stehen 300 Personen drauf. Diese 300 Personen sollen in verschiedensten Untergruppen und Unterteams das ausverhandeln, was Kanzler Karl Nehammer als Aufbruch in eine völlig neue Zeit genannt hat. Nicht so, so bleiben, wie es gewesen ist, abgehakt grün-schwarz. Die Grünen sind weg vom Fenster, Herr Senowitsch. Das scheint ja das Einzige zu sein, was fix ist bei den neuen Regierungsbildungen. Sie waren ja selbst einmal bei Sondierungen und Regierungsverhandlungen.
Ich habe genau dasselbe erlebt, 2019.
Wie läuft das so?
Ja. Also sehr unspektakulär, muss ich mal sagen, warum es so viele sind. Also wir hatten damals 6 große Gruppen und es waren jeweils 4 in jeder Gruppe aus jeder Partei. Das heißt 8 in diesen Gruppen, also 8 und 6, 48. Dann halt ein paar Untergruppen noch, also ich schätze so vielleicht 100 Leute insgesamt, 50 so. Natürlich sind ja auch Verhandlungen da, um innerhalb einer Partei ein bisschen alle reinzuholen ins Boot. Das heißt, man holt alle Landesorganisationen rein, da kommen die Bünde und sagen, wir wollen auch und von uns ist keiner da. Das heißt, es werden dann auch Personen aufgefüllt, um eine gewisse Wichtigkeit zu bekommen, um auch intern eine Ruhe reinzukriegen. Deswegen würde das jetzt nicht so krass sein. In Wahrheit, die Entscheidungen passieren trotzdem oben in einer Leitungsgruppe, wo dann wieder ganz wenige nur entscheiden. Damals war es in Wahrheit Kurz und Kogler und also ganz wenige nur die. Und diesmal wird es auch so sein. Übrigens, wenige Leute entscheiden. Ich möchte kurz erzählen, ich war am Samstag, habe ich den Wiener Bürgermeister getroffen und die Landeshauptfrau von Niederösterreich, weil wir den Christbaum beim großen Christkindlmarkt illuminiert haben, also angezündet, nicht den Christbaum, die Beleuchtung angezündet und den Herzalbaum. Und da ist mir natürlich auch bewusst worden, zwei Personen, er meiner Meinung nach die mächtigste Person in der SPÖ, sie wahrscheinlich die mächtigste Person in der ÖVP, die typisch auf Österreichisch so in einer Stunde sich zusammengerät haben, wo ich jetzt Gefühl gehabt habe, da ist jetzt in der Stunde viel mehr passiert, wie 300 Menschen da vielleicht in Wochen sich ausmachen und Steine aus dem Weg räumen, ist halt auch typisch österreichisch. Und dass man im Detail verhandelt wird in Untergruppen, ist so, hätte aber nicht so die große Bedeutung, weil wenn entschieden wird, wir machen eine Koalition, dann passiert es. Und was dann im Papier steht, ist dann eh anders in den nächsten 5 Jahren. Man kann ja auch nicht in die Zukunft schauen. Wer hätte damals 2019, wie wir fertig waren, geglaubt, dass es 2-3 Monate später Corona gibt, dass es einen Krieg gibt in der Ukraine. Also alles Dinge, die nicht in ein Koalitionsabkommen stehen, so gesehen.
Herr Schmidt, Sie glauben ja noch immer nicht so ganz,
dass
Zuckerl-Koalition geben wird. Aber die 300 Personen...
Ach so, okay.
Ja, aber die 300 Personen, die laden wir ja nicht einfach nur so als Jux und Dollerei ein. Also da wird schon konkret verhandelt. Warum?
Naja, also erstens heißt es ja nicht mehr Zuckerl-Koalition, sondern ich glaube, war kurz der Name im Gespräch Bündnis der Mehrheit, was man dann wieder zurückgezogen hat, nachdem man draufgekommen ist, dass BDM schon einmal gegeben hat.
Ne?
Es ist dann nicht so gut angekommen auf Social Media, der Name, die Abkürzung vor allem. Ja, also da bin ich bei Herrn Arsenovic ganz, die Mächtigen haben das wahrscheinlich schon lange entschieden, in was für Richtung es geht. Und da zählt natürlich der Wiener Bürgermeister dazu und die Landeshauptfrau von Niederösterreich. Und was da jetzt noch drinnen vorkommt, das kann das eine oder andere noch in diese Richtung vielleicht abschwächen oder verstärken. Aber die großen Entscheidungen werden von den großen Playern gemacht. Da stört mich nur daran, dass da Leute drinnen sitzen, die ja schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie nichts können. Ja? Wir haben den Christoph Wiederkehr da drinnen, als in der Bildungsgruppe, und haben ein Schuldesaster sondergleichen in Wien, wo man jeden zweiten Tag jetzt hören, sogar schon von den eher linken Medien, wie schlecht es den Lehrern geht, dass die mit Gewalt bedroht werden, dass die nicht mehr zusammenkommen mit Ausländerklassen, dass keiner mehr Deutsch kann. Und der verhandelt jetzt in der Bundesregierung das Bildungsthema. Ja, da kann ich gleich meinen Hund auf die Wurstrahlen aufpassen lassen. Das ist ja völliger Wahnsinn, was da stattfindet. Und das Zweite...
Earl Obernoster für die ÖVP, Tourismus, ist jetzt nicht so die Ansage an die Zukunft. Aber ja, okay.
Naja, und dann, Sie müssen das aber näher... Wer ist der Herr Hörl? Ist der Seilbahn-Hörl?
Seilbahn-Hörl Obernoster, der ehemalige Kärntner-Chef. Genau. Damals übrigens schon 2019 so verhandelt.
Die Kärntner lese auch da.
Sicher über Schneekanonen reden werden und technischen Schnee, aber nicht mehr über modernen Tourismus, wie er stattfindet. Aber okay, ist halt so, da geht es wirklich darum, dass man halt auch unterschiedliche Bünde bei der ÖVP, Länder, Interessen befriedigt, ja, und sie reinholt.
Also, da hätte man
aber das heißt noch lange nicht, dass die jetzt irgendwie... und ich wollte nur was sagen. Alles, was in den Untergruppen nicht zu einer Lösung kommt, war so bei uns, wird natürlich in die Obergruppe raufgeschoben. Das heißt, die Entscheidung trifft dann so und so. Also unten wird ja nur, wo sich alle drei einigen können. Und es werden nicht viele Dinge sein, wo sie sich wirklich einigen. Oder harmlose Dinge sein, ja, sagen wir es mal so.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Landeshauptfrau von Niederösterreich jetzt bundesweit und auch in ihrem Bundesland eine Bildungspolitik hat, so wie es derzeit in Wien stattfindet. Also die wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ja, jetzt wird dann das gleiche Problem in St. Pölten haben oder in anderen Städten in Niederösterreich, wie der Herr Wiederkehr das jetzt gerade in Wien vorführt. Also wir haben hier schon massive Schwierigkeiten und dann derjenige, der diese Schwierigkeiten nicht in den Griff kriegt, der verhandelt dann auf Bundesebene das, was eine künftige Bundesregierung lösen soll.
Als Schweren kommen dazu jetzt alle Lobbyistenverbänden, Kammern und so weiter ziehen natürlich jetzt, drücken natürlich jetzt in eine Richtung, der IV-Präsident, der sich ja dauernd schon meldet und sagt, wie die Ministerien ausschauen müssen und, und. Das ist natürlich wirklich das Entscheidendere, wer bekommt welches Ministerium. Im Nachhinein, die ÖVP, die ja jetzt sagt, das Klimaministerium war zu mächtig, ja, weil natürlich die Leonore Gewessler viel durchgesetzt hat, die ist jetzt die Alternative, dass er schon sagt, okay, man muss Energie und Standort extra machen und. Ja, im Endeffekt geht es darum, welche dieser Lobbyistengruppen sich mehr durchsetzen kann. So ist Politik, so funktioniert das, ob uns das gefällt oder nicht. Und das wird diesmal genauso sein.
Ja, und im Vorgespräch hat Sie besonders erregt die Tatsache, dass in der Gruppe Medienkompetenz verschiedenste Leute...
Naja, also da muss ich mal schauen, wenn es um Medienkompetenz geht, und wir haben wirklich eine derart schwierige Lage für Österreichs Medien, ja, mit Kündigungen, Millionendefizite, als ein ORF, der jetzt gerade doch noch eine Haushaltsabgabe bekommen hat in gewaltiger Höhe, Privatsender, die bitten und betteln müssen, dass bei der RTR Geld kriegen, dass sie überleben dürfen. Da würde ich mir schon wünschen, dass da in diesen Kompetenzgruppen auch Leute drin sind, die mit Medien tatsächlich was zu tun haben.
Aber ist der ehemalige ORF-Generaldirektor sogar dabei?
Und der ist dabei, aber eine Frau Brandstätter, die im Parlament sitzt, die hat von Medien so viel Ahnung wie ich vom Fußballspielen, also keine. Ja? Also das muss man schon einmal sagen. Und das Zweite, der Herr Brandstätter, der Helmut Brandstätter, der war früher mal beim Kurier, aber hat lange nicht mehr jetzt diese Insider-Kompetenz, dass man jetzt diese Transformation schaffen in den Medien, vom Print auf Web, auch aufs Geldverdienen im Web, wie wir das machen können, wie wir gegen die großen Konzerne Facebook, Instagram, Twitter aber auch reagieren können. Das wäre...
Ich kann noch einmal aus Erfahrung sagen, es gibt den VÖZ, den Verband der Zeitungsherausgeber, und es gibt, und die melden sich schon zu Wort, ganz laut wahrscheinlich, in diese Gruppen, da gibt es Gespräche. Es sind ja nur die handelnden Personen, die man sieht, aber im Hintergrund natürlich die Lobbyistengruppen, die natürlich versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Und
wir werden mal schauen, was rauskommt.
Ja. Ja, vor allem, wir sehen in Österreich, wie wir wirklich reagieren auf die ganz Großen im Internet, allen voran Elon Musk und sein X, vormals Twitter. Ja, als Protest gegen die Politik von Elon Musk haben sie ja einige führende Journalisten Österreichs, darunter Florian Klenk, ihr ganz persönlicher Freund, und Armin Wolf, der ORF-Einkommen von X zurückgezogen als Protest und sind zu einer anderen Plattform marschiert. Was halten Sie davon, Herr Schmidt?
Na, ich bin ja ganz happy. Ich bin schon 2 Wochen nicht beschimpft worden. Ne? Das ist ja wunderbar für mich, ist ja großartig. Also ich werde auf Twitter momentan nicht so beschimpft. Also für mich hat es nur Vorteile, wenn man sich jetzt auf Blue Sky, so heißt ja diese Plattform, gegenseitig darüber aufregt, was... Oder wie man sich da heute jetzt auch trifft, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich ja auch da wieder diese Follower-Anzahl aneignen. Also ich finde das Ganze nur absurd. Ja. Man will da einem Tech-Giganten, ja, dem Elon Musk, zeigen, du pass auf, wenn du nicht brav bist oder nicht die Politik machst, die wir wollen, dann verlassen wir deine Plattform. Der hat 205 Millionen Leute drauf auf seiner Plattform, und die 30 österreichischen Journalisten werden ihn, weiß ich nicht, nicht besonders allzu viel schlaflose Nächte bereiten. Ja? Also Punkt 1 und Punkt 2 zeigt dir das auch von dieser Eitelkeit dieser Personen, um zu glauben, eine Hybris, dass man glaubt, hier einen großen Player, Multimilliardär, zu zwingen, seine Politik oder seine gesellschaftspolitischen Ansichten zu ändern, das ist doch völlig verrückt.
Ja, aber es war ja schon ein bisschen anders, weil der Elon Musk, der eine Plattform zur Verfügung stellt, ja, und dann seine eigene Plattform zu nutzt, um tagtäglich, weil er ist ja dann vorgespielt worden in dieser Timeline, man sieht ja immer jetzt als Erster auf Twitter, das heißt, er nutzt quasi seine eigene Plattform, um seine Politik dort zu... ist komisch, sagen wir es einmal so, weil entweder stelle ich einen Sender, ein Medium oder was zur Verfügung, sagt, da soll diskutiert werden, aber es wäre auch komisch, wenn beim ORF der ORF-Generaldirektor jetzt 10-mal am Tag da wäre und eine eigene politische Meinung in jeder Sendung zum kundtun würde, wäre komisch, um das jetzt so zu sagen. Und das macht Elon Musk, das muss man fairerweise sagen. Und irgendwann sagen die Leute, Entschuldigung, das ist eine Plattform zum Diskutieren und nicht, damit wir deine Botschaften da vielleicht hören und weiterverbreiten. Und dass sie sagen, es reicht und ich mach da nicht mehr mit, ist absolut legitim.
Naja, also, aber jetzt muss man schon sagen, dass der Armin Wolf etwa Twitter schon auch dazu verwendet hat, seine ORF-Meinungen da kundzutun.
Ja, schon, aber
und das eine sehr problematische Situation war, wo auch ORF intern oft schon gesagt worden, es ist ja jetzt der Unternehmenssprecher oder wer ist jetzt der Unternehmenssprecher vom ORF. Also da geht es schon auch darum, dass hier offenbar die Meinungshoheit nicht mehr vorhanden ist von gewissen Menschen und dann ein beleidigtes, jetzt gehe ich aber und jetzt zeige ich Ihnen, dem Herrn Musk, weil ich jetzt gegangen bin. Also das ist ein bisschen Kindergarten auch. Ich glaube auch, dass wir all diese beleidigten Leberwürste, die jetzt gegangen sind, in 3 Wochen oder spätestens in 3 Monaten wieder auf Twitter treffen.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Es war wieder eine lebhafte Diskussion. Ich danke vielmals Hans Arsenovic.
Danke nochmal wieder.
Grünpolitiker und Unternehmer und Journalist Richard Schmidt.
Danke.
Einen angenehmen Abend noch.